Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast, Episode 230. Ich mach's mir wieder etwas einfacher und komme direkt auf den Punkt. Welcher Film von 2008 hat 230 Millionen US-Dollar eingespielt? Lieber Alex.
Gott.
Das ist ziemlich random, oder? Kannst dich doch dran erinnern.
Ja, das ist halt nicht viel, nicht wenig. Das ist halt so ein
gesundes Mittelmaß von vor 18 Jahren.
Ja.
Ich gebe dir mal einen Tipp.
Jesus.
Mit 230 Millionen US-Dollar war der Film damit auf Platz 27 in 2008.
Das hat es auf jeden Fall besser gemacht.
Hat es besser gemacht. Davor kamen nur noch Dinge, zum Beispiel wie auf Platz 14 Slumdog Millionär, Wall-E auf Platz 9 und unangefochten auf Platz 1 The Dark Knight.
Zu Recht.
Ja, aber ist immer noch nichts jetzt.
Dann kann ja also, wenn das, also da das das Jahr des Dark Knight ist, kann ich mich an nichts anderes aus dem Jahr erinnern.
Ich gebe dir einen Tipp. Steve Carell hat mitgespielt. Der hat ja damals so ab 2005 ging es so los, dass er wirklich größere Rollen gespielt hat.
Okay, aber nicht die Klamauk-Rollen hier mit Jungfrau 40 männlich sucht und so ein Kram, oder?
Nee, das war tatsächlich im gleichen Jahr, wie wo er The Office angefangen hat, 2005, also 3 Jahre früher.
Ja, ja,
ich gebe dir
einen
Tipp. Einer seiner ersten Rollen, The Rock, Dwayne Johnson, in einer Nebenrolle an seiner Seite von Steve Carell.
Ich bin komplett raus, keine
Ahnung. Komplett
raus?
Okay, ich sag's dir, get smart.
Ja, nee, Alter. Also ja, ich erinnere mich an die Nebenrolle von The Rock und dass das alle dann so weiterhin belächelt haben, so ein Stück weit. Ich habe den gesehen, tatsächlich.
Du, der Film ist bei mir relativ oft gelaufen. Ich habe den damals sogar im Kino geguckt und muss sagen, das ist für mich so eine Art kleines Guilty Pleasure auch.
Das freut mich.
Hat damals 80 Millionen gekostet, 230 eingespielt. Ich glaube, da kann man guten Gewissens
okay, ne?
18 Jahre später sagen, das ist okay. Und ich muss sagen, wo ich dann heute gesehen habe, Mensch, das ist der Film, der hier gut zu der Zahlenspielerei passt. Ich hätte jetzt wieder Bock, ihn zu sehen, weil es relativ lange her ist, wo ich ihn zuletzt mal reingeschoben habe. Ja, und now you know. 230 Millionen Get Smart von 2008.
Ja, und direkt wieder vergessen.
Ich erinnere dich gerne nochmal daran. Ich kann dich aber auch sonst jetzt schon mal abholen, was wir heute in der Folge vielleicht besprechen wollen. Soll ich das mal machen?
Yes, go for it.
Dann sage ich auch an alle da draußen, schön, dass ihr da seid. Wir starten gleich wie gewohnt mit unseren höchst individuellen Reviews, bevor wir uns aktuellen News widmen. Da schauen wir auf eine Kultfigur, die offenbar ihre Macht verloren hat und einen Megadeal, der endlich in trockene Tücher geprügelt wurde. Natürlich bewerten wir auch wieder Trailer. Ein Taucher steigt in klaustrophobische Innereien hinab. Überdrehte Tiere erbeuten Geld à la Robin Hood. Mark Zuckerberg steht außerdem erneut im Kino im Fokus und vieles mehr. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht.
Mhm.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es immer noch nicht glauben, jedes Mal, wenn wir in der Anmoderation über die Episodenzahl sprechen. 230, das ist schon enorm. Ich will gar nicht jetzt hier jedes Mal irgendwelche Meilensteine rausholen, aber das ist schon
zu spät.
Das ist schon abgefahren. Ja. Nichtsdestotrotz, ich freue mich immer wieder aufs Neue und es ist mir eine große Freude, dich auch begrüßen zu dürfen. Hallo, lieber Ronny. Aber ja, ist verrückt.
Danke für diese charmante Anmoderation, Alex. Wie immer, ein bisschen auch wieder rührselig, ein bisschen auch wieder selbstlobend.
Nee, ich hatte tatsächlich jetzt auch die Woche wieder mit Bekannten so, die meinten, ach sag mal, ja, und machst du das noch?
Ich wollte gerade
also
fragen.
Jemand, der nicht hört, und, ja, mache ich noch. Und schlanke 230 Folgen seit vielen, vielen Jahren. Konstant wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber schon, wir bemühen uns ja. Und das lässt mich dann doch manchmal auch immer wieder so ein bisschen innehalten und bin da auch durchaus stolz drauf und mache das immer wieder gerne mit dir.
Alex, was soll ich da sagen? Jetzt bist du jetzt, also da hast mich jetzt ein bisschen überrascht. Man sagt ja immer so schön, gegen Lob kann man sich schlecht wehren, ne? Aber ich nehme das
richtig
wohlwollend an. Danke.
Genau, hier mit Polizeigriff habe ich ihn hier im Virtuellen, damit er das sagt.
Habe auch eine kleine Träne jetzt quasi in den Augen, aber ja, ich weiß nicht, kann auch ein bisschen Schweiß sein, aber ich will nicht schon wieder das Wetterthema rausholen. Aber ja, war schön, Alex. Das ist ein guter Start. Da geht mir direkt das Herz auf. Vielleicht muss ich meine Review-Scores noch mal ein bisschen höher pushen, weil ich jetzt ein bisschen wohlwollender gesonnen bin der ganzen Welt gegenüber.
Ach Gott.
Mal sehen.
Aber das ist doch eine ganz hervorragende Überleitung, damit wir jetzt hier gar nicht so wahnsinnig viel rührseligen Schlons irgendwie reinschmieren ins Intro.
Schlons reinschmieren, damit hast du mich zumindest wieder jetzt auf den Boden der Tatsachen geholt.
So, na, wir wollen ja nicht vergessen, wer hier gerade spricht. Von daher würde ich sagen, lass uns doch direkt zu den Rucksack-Reviews kommen. Und ich weiß nicht, ob ich dich da angemessen überfordert habe oder ob du weißt, worauf es hinausläuft. Du hast deine relativ üblichen zwei mitgebracht, auch wenn du da aus dem Schema letzte Woche ein kleines bisschen ausgebrochen bist. Oder wenn nicht letzte Woche, aber bei der letzten Episode. Mhm. Ich habe hier 1,25 reingeschrieben, so das Äquivalent sein soll zu, ich habe eine vollwertige mit und einen Nachklapp.
Mhm. Okay, also diesmal wehrst du dich so ein bisschen ins Sandwich genommen zu werden. Ich kann dich jetzt nicht löffeln von vorne und hinten.
Naja, da es ein Nachklapp ist, würde ich sagen, ich bin eher so das Topping auf Sandwich drauf.
Das klingt auch nicht schlecht.
Ja. Von daher würde ich im Zweifel direkt kurz reinstarten, oder was denkst du?
Ja, mach das doch mal. Dann bist du zwar nicht die Kirsche oben auf der Sahne, weil ich dann abschließen Correct. Würde, aber das wäre auch fein für mich. Go for it.
Send help habe ich noch nachgeschoben, nachdem du es mitgebracht hast.
Ja, das ist nicht schlecht.
Und ja, so ein kleines bisschen eine differenziertere Meinung hattest, die ja ein Stück weit auch in den Reviews sich widerspiegelt. Und ich meine, du hattest am Ende schlussendlich, ich glaube, 3 von 5 gegeben.
Jetzt müsste ich selbst noch mal kurz in mich gehen.
Ja, geh doch mal in dich und dann erzähle ich mal, dass ich es tatsächlich ähnlich erlebt habe. Ich fand es in Summe eigentlich recht gelungen. Man erkennt auch sofort die Handschrift von Sam Raimi, also die audiovisuelle Handschrift, wobei er hier und da so ein bisschen die stilistischen Mittel mischt. Das hat mich ein bisschen rausgebracht. Du hast am Anfang hast du so krasse Close-ups in Bullet Time, um so irgendwie den besonderen Ekel den Figuren verspüren, glaube ich, herauszuarbeiten, aber es wird als stilistisches Mittel dann auch nicht mehr aufgegriffen. Und ich freue mich ja immer, wenn es so ein wiederkehrendes Element ist, das benutzt wird.
Classic
so
Alex.
One and done halt irgendwie. Aber ansonsten, von den Darstellern her, die machen das auch ganz toll im Rahmen der Möglichkeiten des Drehbuchs natürlich. Und ich fand es halt auch krass zu sehen, einfach die körperliche Verwandlung tatsächlich, ne? Wie du siehst, wie sie sehniger werden und ich will jetzt gar nicht sagen, pauschal abnehmen, aber ne, du, also das war schon krass. Insgesamt ist es aber vom Skript so, dass die Figuren wachsen nicht. Mhm. Die verbleiben in ihren sehr, sehr stereotypen und sehr, sehr überzogen gespielten Bildern letztlich. Da hätte ich mir gewünscht, dass, weil jedes Mal, wenn du denkst, jetzt ist Wachstum, jetzt passiert vielleicht mal was, ne, damit es weitergeht. Nein, verarscht, Jinx. So, ist nur, weil ich irgendwie versuche, wieder irgendwas rauszukriegen oder weiß ich nicht, ne, weil du an der Nase herumgeführt wirst. Und ich fand dieses, das machen sie 3-mal in Folge und es ist mindestens 1-mal zu viel, so oder so ähnlich, immer mit ein bisschen noch nach oben geschaukelt. So, das ist halt unterm Strich ähnlich wie du. Ich glaube, da wäre noch ein kleines bisschen mehr drin gewesen an Tiefgang. Weil ganz viel Potenzial war da, was die Locations betrifft, was die Darsteller betrifft, was die scheinbar das Budget für die Inszenierung auch betrifft. Da waren ganz viele Sachen gut dabei. Und es machte unter Strich auch keinen per se schlechten Film. Aber er war schon sehr, sehr plakativ. Also das war schon sehr gewollt, inklusive dem Ende. Das war auch
ja.
So. Und von daher sind es bei mir. Und du hast jetzt vielleicht nochmal nachgeschlagen, wie viel du am Ende gegeben hast.
Ich bin bei einer 3,5 rausgekommen. Hatte ich, glaube ich, aber noch so im Nebensatz gesagt, dass das...
Du warst am Hadern, glaube ich.
Ja, ich war, glaube ich, noch so ein Stück weit im Hadern. Nicht Richtung 4, sondern vielleicht eher Richtung 3 noch.
Genau.
So.
Und da bin ich am schlussendlich auch rausgekommen.
Okay.
Kann ich sagen. Von daher... Ne?
Shake hands.
Ein Stück weit. Also ich, ist jetzt nicht schlimm, dass ich ihn geschaut habe, aber wir hatten uns, glaube ich, beide nach dem Trailer ein kleines bisschen mehr erhofft noch.
Ja, ich hatte ja gesagt, ne, mir fehlt so ein bisschen die Mutigkeit von einem typischen Raimi und insgesamt war ich mit so einigen Plot-Entwicklungen nicht ganz happy und dann hat man vielleicht auch da mal und da im Grading und der Postproduktion so einige Dinge gesehen, die ich jetzt nicht so mega schön fand und die Auflösung zum Ende, ja, sind wir, glaube ich, exakt auf der gleichen Wellenlänge.
So, genau. Und dann würde ich jetzt tatsächlich feierlich an dich übergeben noch.
Das ging dann tatsächlich mal richtig, richtig ruckzuckig heute. Da kann man die 0,5 ja wahrlich packen. Ich habe dafür noch was Neues mitgebracht. Und zwar habe ich Nurmel nachgeschoben. Der kam sehr gut. Im April 2026 in die Kinos. Hast du den gesehen? Hast du gesehen? Okay, dann kretsch einfach rein. Das ist ein Film von Ben Wheatley. Der hat ja vorher Mac 2, Free Fire gemacht, sowas in der Richtung. Und hat jetzt hier einen Film am Start mit Bob Odenkirk in der Hauptrolle. Und für alle, die nicht wissen, um was geht, sag ich nochmal kurz die Synopsis auf. Aushilfs-Sheriff Ulysses übernimmt in der scheinbar ruhigen Kleinstadt Nurmel vorübergehend den Posten des Sheriffs. Als ein Banküberfall eskaliert, stößt er auf ein gefährliches Geheimnis, das die friedliche Fassade des Ortes ins Wanken bringt. Tada! Klingt erstmal so ein bisschen 0815 und ich fand, der Trailer wirkte auch so nach einem bekannten Schema zusammengebaut. Neuer Sheriff, neue Stadt, alles wirkt normal, aber es tun sich irgendwie Abgründe auf. Und wahrscheinlich muss dann der Sheriff gegen das Böse kämpfen und seine neu gewonnene Stadt irgendwie verteidigen oder so.
Ja, aber der Trailer hatte mir auch suggeriert, dass es sehr, sehr pulpy wird. Vielleicht ein bisschen lax, vielleicht ein bisschen sogar schwarzhumorig. Würde ich gleich nochmal zurückkommen wollen.
Genau, denn ich finde, Ben Wheatley macht ja generell was anderes, als man vielleicht vom Trailer hätte erwartet. Und das fand ich, hat sich schon da so ein bisschen spürbar gemacht, dass der Film unglaublich sich lange Zeit nimmt, das Setup aufzubauen. Also wir brauchen 20 Minuten, bis du mal denkst, ah, okay, jetzt hab ich irgendwas mal hier aufgenommen, wo ich denke, das ist ein bisschen fishy, aber braucht dann insgesamt trotzdem eine halbe Stunde, um so diese Einführung zu machen. Wird mit so einem Off-Kommentar von Bob Odenkirks Figur alles so ein bisschen beschrieben, wie er da ankommt, was so sein Lebensstand ist und so weiter. Und dann, so ab Minute 30, kommt der große, in Anführungszeichen, Story-Twist, der für mich super überraschend kam, nicht in einem guten Beispiel wiedergegeben. Und dann kommt auch plötzlich ein Charakter auf die Bühne und erklärt dir jetzt als Zuschauerin, warum das jetzt so passiert, wie es passiert, was ich vom Scripting schon unglaublich holzhammermäßig.
Show, don't tell, ne?
Ja, einfach fand und diese ganze Erzählung, die Erklärung fand ich auch nicht nachvollziehbar, es war mir einfach zu plump, um dann in das zweite Drittel überzugehen, der eigentlich hauptsächlich Shootout ist, Schlägereien, Explosionen und. Ich weiß nicht, yes, bedeutet das ist dein Jam, das fandst du cool oder
ja,
wo stehst du?
Das fand ich cool. Jetzt?
Okay.
Das war gut gemacht.
Mhm.
Ich fand auch das Setup lang und du merkst auch im Setup, dass sie dir so, ne, die gehen durchs Dorf, zeigen dir so ein paar Charaktere, dadurch also durch sein Städtchen, zeigen Locations, wo du schon genau weißt, dass das alles wieder aufgegriffen wird irgendwie, ne? Dass du quasi deinen Payoff bekommst später im Film. Ne, also er versucht so ein bisschen, ne, den Bogen immer weiter zu spannen, bis es sich dann irgendwann entlädt. Und ja, das fand ich halt jetzt handwerklich auch so bedingt cool. Es lebt halt davon, dass Bob Odenkirk halt, glaube ich, für solche Rollen einfach gemacht ist. Ne, ist halt eine coole Sau. Ich sehe ihn schon gerne auch in diesen ruhigen Momenten. Und als es dann umschwenkt in die Action, muss ich sagen, da hat es dann ein Stück weit schon, ich will fast sagen, brilliert. Ich fand, die war richtig gut inszeniert, überraschend explizit auch und wirklich sehr, sehr aufwendig, sehr viel handgemacht auch, mehr als ich gedacht hätte, teilweise auch größer, als ich dann schlussendlich erwartet hätte. Und das ist alles cool gemacht. Jetzt muss man dazu sagen, die Filme, die du genannt hattest, vorneweg von Wheatley, die haben jetzt nie, glaube ich, mit brutal gut im Skript geglänzt. So würde ich es mal vorsichtig formulieren. Ja. Da hatte ich da wenig Erwartung, aber ich hatte tatsächlich gedacht, es wird ein bisschen humoriger.
Ja, und weil du es gerade schon als Vergleich bringst, das hat mir nämlich hier ein bisschen gefehlt. Wir hatten zum Beispiel ja Free Fire von ihm, was ich gerade erwähnt habe. Das war von der Story und Erzählung, wie du schon auch jetzt erwähnt hast, jetzt auch nicht brillant, aber das war so stilisiert, überzeichnet, 70er Jahre, jeder Charakter war so absolut drüber, wie du gerade gesagt hast auch, war so eher pulpy, wo ich dachte, oder wo ich dann so einen Film nehme und mir denke, ich brauche nicht die beste Story, wenn es einfach überdreht inszeniert ist, dann kann ich da hinwegsehen. Aber Nurmel nimmt sich schon echt Bock ernst an manchen Stellen und das war dann für mich eben zu wenig schwarzhumorig und zu wenig pulpy, auch wenn es immer mal so wieder ein bisschen durchkommen soll.
Genau, das stimmt. Und dann habe ich verstanden, dass wir hier, glaube ich, eher so einen 90er-Jahre-Actionfilm gucken.
Ja, das ist ein guter Stichpunkt. Den habe ich so gar nicht auf dem Schirm gehabt oder da hätte ich es jetzt gar nicht so einsortiert.
Na, also du musst, also ich wusste ja auch nicht, wo ich es einsortieren muss, aber als ich es dann tatsächlich final in diese eine Schublade gesteckt habe, konnte ich auch tatsächlich mich zurücklehnen und ich sag mal, dann wenn du dich einmal in den Wagen gesetzt hast und die Action beginnt, auch einfach rollen lassen.
Auch eine schöne Metapher. Ich war dann wieder ein bisschen überrascht, als das zweite Drittel das wilde Schießereidrittel vorbei ist und wir dann nochmal einen Turn machen, gefühlt quasi auch diese ganze Dynamik mit der kleinen Stadt nochmal um 180 Grad drehen. Das kam auch für mich wieder sehr überraschend, auch sehr unglaubwürdig, weil dann hat es wieder diese stilisierte, überdrehte Storytelling-Komponente, die dann eigentlich nicht zu diesem bockernsten Schießerei-Dingens so richtig für mich passte. Nur um dann in die letzten 10 Minuten wieder in eine wilde Schießerei zu gehen. Das muss man irgendwie mögen. Ich gehe mit dir mit, dass ich sage, diese ganzen Action-Sachen, Schießerei-Sachen, das war handwerklich alles gut, wirkte für mich ein bisschen repetitiv dann aber. Und insgesamt, genau, war mir das einfach ein bisschen zu wenig und mehrmals hatte ich auch das Gefühl, von der wenig Story, die da war oder wie es aufgebaut war vom Setting, habe ich so oder so ähnlich schon mal gesehen. Und ich finde einfach, dass Ben Wheatley, muss ich einfach so sagen, erzählerisch einfach nicht wirklich stark ist, dafür handwerklich, was es angeht, sehr gut ist. Aber das hat mir, dafür war es mir einfach viel zu wenig, wie es erzählt wurde oder was erzählt wurde und zu wenig gut, wie es dann erzählt wurde.
Heißt? Schlussendlich.
Heißt, wenn du nicht nochmal reinkrätschen willst.
Erstmal nicht.
Ja, also insgesamt, die Geschichte hat für mich nicht funktioniert. Die Wendung kommt zu abrupt. Diese Dorfdynamik mit den Leuten, die da wohnen, fand ich einfach unglaubwürdig. Und am Ende bleibt für mich einfach ein Film, der zu dünn erzählt ist. Und ich habe mich ein bisschen auch schwer getan, habe dann gesagt, nein, ich mache das jetzt und gebe Normal 2,5 von 5 Sternen mit.
Also ich muss sagen, ich war nach zum Abspann irgendwie von der Action ganz gut unterhalten, mitgenommen. Dafür habe ich halt einen Sweet Spot. Ich hatte auch das Gefühl, ich kann ihn dann besser greifen. Und von daher war für mich der letzte Turn, den du da im letzten Drittel beschrieben hast, auch super überraschend. Aber ich habe es dann irgendwie mit einem Schmunzeln genommen, inklusive dem, ich sag mal, Anführungszeichen Finale.
Ja.
Und habe dann unmittelbar danach gereviewt. Da war ich bei 3,5. So, aber wenn man es wirklich nochmal sacken lässt, würde ich, glaube ich, mich dann schlussendlich eher bei 3 einpegeln müssen, was, glaube ich, dann der Sache so ein Stück weit gerecht wird. Und ich glaube auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du geschaut hast, was der Rest der Welt gesehen hat oder was der Rest der Welt sagt, das ganz gut widerspiegelt, denke ich.
Ja, geht tendenziell in deine Richtung, glaube ich. IMDb 6,3 und Rotten Tomatoes, beide Lager, Kritiker wie ZuschauerInnen bei 76%.
Ja, dann
sind wir da d'accord und können das auch abschließen, Alex.
Genau, also auch da glaube ich, wie gesagt, ich hatte mir, glaube ich, einfach was anderes vorgestellt und ich glaube, es wäre noch ein kleines bisschen mehr drin gewesen. Aber wenn man, wie gesagt, auf Action steht, ist jetzt auch, glaube ich, nicht komplett verlorene Zeit, so würde ich mal sagen.
Haben wir denn noch was anderes außer Action heute dabei? Was hast du noch in deiner Schublade?
Absolut, ich habe Mockumentary im Angebot.
Okay, erzähl. Was
sagst du denn dazu?
Ja, finde ich immer interessant.
Okay, ich habe mitgebracht und ich muss noch einmal genau nachschauen, damit ich das ja wirklich auch in der richtigen Reihenfolge aufzähle. Ich habe mitgebracht Nirvana, The Band, The Show, The Movie.
Oha.
Schon mal gehört?
Tatsächlich nicht, nee.
Alles klar.
Alles klar.
Dann gehe ich schon mal andersrum ran. Wir haben hier im IMDb eine 7,8. Das war sogar noch ein kleines bisschen höher unmittelbar. Und der Rotten Score ist 97 und 95. So.
Das ist nicht niedrig,
das Ganze, ja. Genau, das Ganze ist von Matt Johnson, also Regie Matt Johnson, geschrieben von Matt Johnson, einer der Hauptdarsteller Matt Johnson. Das basiert auf einer Webserie.
Ja.
Und er hat jetzt das Langformat bekommen. Das Ganze hatte ein 2 Millionen Dollar Budget. Und unterm Strich geht es zwei Dudes, Matt und Jay. Und by the way, Matt wie Matt Johnson und Jay wie Jay McCarroll. Das sind nämlich die beiden Hauptdarsteller. Die heißen nämlich genauso, wie sie heißen. Und wenn man sich das mal genauer anschaut, dann gibt es auch ein Kamerateam. Und die heißen alle so, wie sie heißen.
Okay.
Die sind auch Darsteller hier, denn es ist ja eine Mockumentary, wie ich gerade gesagt habe.
Okay.
Und es geht im Prinzip darum, dass die Jungs im Prinzip seit 2008 versuchen, als Band, nämlich Nirvana mit zwei Hn, Nirvana,
ja,
als Band einen Auftritt zu bekommen in einem Club, dem Rivoli. Und dabei ist es so, dass der Matt Johnson, der Matt, immer wieder gute Pläne schmiedet und die auf einem Whiteboard aufschreibt, wie absurd man da irgendwie rangehen kann. Und das klappt nie. Und das wird einmal auch komplett durchexerziert, indem sie da auf, ich will jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, wo auch nicht, wo es spielt. Ich sag mal einfach, es ist eine sehr hohe Aussichtsplattform, da kann man draußen rumlaufen und sie gehen raus mit, sie gehen mit Fallschirm da hoch und versuchen in ein Stadion mit dem Fallschirm reinzuspringen, um dann dort Werbung zu machen, dass sie in dem Club auftreten, in dem sie noch gar nicht auftreten, weil sie glauben, dass wenn einmal so gut Werbung gemacht wurde, sie auf jeden Fall den Gig bekommen. Und die Tatsache, dass es wirklich sich anfühlt wie eine Mockumentary oder wie eine Dokumentation und diese Sequenz gerade auch tatsächlich gezeigt wird und du sitzt da und denkst dir, aber wie haben sie das denn jetzt nur eigentlich gemacht? Mhm. Das muss doch größeres Budget gewesen sein im Zweifel auch. Das ist ja komplett absurd. So, und der Kicker ist aber hier eigentlich, und ich will gar nicht, wie gesagt, zu viel spoilern, dass der Plan geht natürlich in die Hose, also ist der Alternativplan, eine Zeitmaschine in ihren Wohnwagen zu bauen.
Selbstverständlich.
Und sie dann in 2008 rauskommen.
Mhm.
Und sich auch gegebenenfalls selbst treffen und versuchen, sich nicht über den Weg zu laufen. Und vielleicht, du solltest, glaube ich, nichts verändern, wenn du in der Vergangenheit bist.
Okay, und das schaffen sie nicht.
Findet selber raus. Ich muss sagen, es wurde angepriesen als eine der lustigsten Sachen der letzten Jahre. Ich muss gestehen, so richtig, richtig lauthals losgelacht habe ich jetzt weniger.
Ja.
Aber ich war trotzdem kontinuierlich beeindruckt, wie es inszeniert ist. Dieser Mockumentary, das ganze Editing dieses Films, die unterm Strich die Production Value für das Budget, das sie hatten, jetzt diese Webshow da, diese Kurzgeschichten, die kurzen Videos jetzt in so ein Langformat zu pressen, funktioniert unheimlich gut. Es sind so viele Szenen dabei, wo ich mich frage, wie sie das zum Geier tatsächlich gemacht haben, wie sie das im Editing gelöst haben. Es ist einfach eine absolute Freude von Anfang bis Ende. Der geht anderthalb Stunden, also eine Stunde 40 mit Abspann. Super, super kurzweilig. Es ist wirklich, ich habe, glaube ich, schon eigentlich zu viel gespoilert. Du solltest im Prinzip eigentlich am besten gar nichts wissen. Aber wenn du ein kleines bisschen auf Zurück in die Zukunft stehst und quasi appreciaten kannst, was 2008 war, und die sind ja, wie gesagt, auch in einem ähnlichen Alter wie wir beispielsweise. Es war einfach ein Fest. Ich kann es nicht anders sagen. Es hat unterm Strich wirklich großen Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass Matt Johnson da irgendwie noch mehr Chancen bekommt, jetzt vielleicht auch noch ein bisschen die Filme noch größer zu machen, wobei ich keine Ahnung habe, wie das dann noch aussehen soll. Von daher, genau, schließe ich mich hier tatsächlich an. 4 von 5, ganz, ganz easy. Es sind so ein paar erzählerische Repetitionen drin. Die Figur von Matt ist teilweise überspannt den Bogen auch hin und wieder. Es ist schon sehr teilweise auch ein bisschen karikaturesk natürlich. Ne? Mhm. Cringe, könnte man sagen, ist ein bisschen dabei. Es hält aber tatsächlich hier noch gut den Spagat. Deswegen 4 von 5 auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass ich kann nachvollziehen, warum manche Leute sagen, vielleicht sogar beste Film irgendwie letztes Jahr.
Okay.
Und ja, also kann ich nur empfehlen, vor allem wenn du noch gar nichts gehört hast, dann folge doch vielleicht tatsächlich meiner Empfehlung, beließ dich nicht, guck dir keine Trailer an, sondern zieh dir einfach mal den Streifen rein und dann sprechen wir uns nochmal.
Ich habe absolut nichts von diesem Projekt gehört und habe jetzt nebenbei mal so ein bisschen rumrecherchiert auf IMDb, ja, und sehe, dass es zwei Originalserien gab, einmal 2007 und einmal 10 Jahre später. Jeweils mit unterschiedlichen Staffeln.
Genau, und ich meine sogar, dass sie in die Mockumentary des Films Original-Footage von 2007 auch rein editiert haben.
Ja.
Und again, das ist einer der Punkte, wo ich sage, wie habt ihr das so seamless hingekriegt?
Okay.
Das ist mir absolut schleierhaft. Und das ist halt der Gag, ne?
Ja.
Weil du hast den Original-Footage von den beiden von 2007, weil du hast dann kurze Sequenz, wo du denkst, wie haben die so verjüngt gekriegt? Mhm. Was ist das denn für Make-up? Es ist kein Make-up. Guck's dir einfach an, Ronny.
Ich bin hart getriggert und ich sehe, es gab also zwei Serien, einmal 2007 mit einer Staffel und einmal 2017 mit zwei Staffeln. Und die dritte Staffel verweist, glaube ich, wieder auf die erste. Also die erste Serie, I'm confused. Aber vielleicht ist das auch ein Teil des Konzepts. Ich bin nur überrascht, dass die Serie 8,8 bei IMDb hat. Also ist ja quasi Meisterwerkstatus, hat jetzt
extrem
auch nicht ganz so viele Reviews wie so eine große High-Budget.
Nee, das ist schon sehr nischig und auch der Film hat nicht 100.000 Reviews natürlich Bewertungen auf IMDb. Er hat, wie gesagt, aber ich glaube 4,5 Millionen eingespielt mit einem sehr limitierten Kinorun.
Okay.
Bei einem 2 Millionen Budget.
Jo. Eine Frage, die ich zum Schluss habe. Wie bist du darauf aufmerksam geworden?
Es ist tatsächlich in meiner Social-Media-Bubble einigermaßen steil gegangen, dass okay. so ein paar Leute, auf deren Meinung ich gebe, als es dann jetzt in die Heimkinoauswertung ging, ja. haben gepostet, habe ich mir geholt, wenn du so ein bisschen Faible hast für, keine Ahnung, Filme der 80er, 90er und in dem Alter dafür bist, dann bist du empfänglich für was Besonderes.
Okay, funny.
So.
Gut gemacht, Alex, gut gemacht.
Danke. Hast auch noch was gelernt hier zur Abwechslung, ist doch schön.
Ja, das ist toll.
So, dann erzähl mal.
Dann mache ich weiter und zwar bringe ich was mit, was bei Amazon Prime rauskam und es ist noch relativ aktuell. Es kam nämlich am 10. Juni heraus und zwar Over Your Dead Body.
Oh.
Hast du den auch schon zufällig gesehen?
Nein, den habe ich nicht gesehen.
Okay, ist ja so ein bisschen, also da haben wir schon so ein bisschen unsere Augen drauf gehabt, wo wir auch, haben wir über den Trailer gesprochen? Ne, wir hatten es nur bei den Releases, ne?
Ja.
Ja, aber es hat schon so ein bisschen, oder ich habe es zumindest bei den Releases nochmal erwähnt in den letzten Ausgaben. Was hat es damit auf sich? Ist ein Film von Joma Taccone, also den kennt man von Lonely Island oder hat Popstar Never Stop Never Stopping umgesetzt als Regisseur und das ist jetzt ein US-Remake von einem Film, der im internationalen Verleih den Titel The Trip hatte, war eine finnische Produktion und da mit Nomi Rapace auch. Und
Wirkula-Film.
Ja, Wirkula-Film, Tommy Wirkula und hat jetzt ein US-Remake bekommen, unter anderem mit Jason Segel und Samara Weaving in den Hauptrollen. Mhm. Und da habe ich mich natürlich gefragt, wie sie es jetzt umgesetzt haben, ob es dieser Film jetzt wirklich so gebraucht hätte.
Er war
hätte.
Ja auch mindestens mal ausführender Produzent, glaube ich, ne, Wirkula. Also der war ja da, hatte er auf jeden Fall...
Er hatte seine Finger mit im
Finger
Spiel.
Finger mit drin.
Und das kann ich mal vorwegnehmen, wenn der Film anfängt, dachte ich so, oh, das ist aber eine schöne Gegend, wo sie wohnen da in dem Film. Und dann so, das Verkehrsschild sieht nicht amerikanisch aus. Ich habe nochmal geguckt, der wurde auch komplett in Finnland gedreht, was mich ein Stück weit überrascht hat.
Okay, ja.
Also man hat das komplette US-Cast da hingeschifft und alles dort umgesetzt. Finde ich aber auch irgendwie ganz cute. Und um was geht's normal zusammengefasst? Das unglückliche Ehepaar Dan und Lisa fährt in eine abgelegene Hütte, angeblich um die Beziehung zu retten. Tatsächlich planen beide heimlich, den jeweils anderen umzubringen. Als plötzlich weitere gefährliche Personen auftauchen, geraten ihre Pläne außer Kontrolle.
Timothy Olyphant.
Timothy Olyphant, unter anderem auch noch dabei. Und Juliette Lewis, auch lange nicht mehr gesehen, auch hier nochmal dabei. So, also... Das Original hatten wir vor 5 Jahren hier im Podcast schon mal besprochen, hatten wir beide mitgebracht, hatten wir eine komplette Review drüber gefahren und haben insgesamt beide, glaube ich, 3 von 5 Sternen gegeben. Und der Film, also das US-Remake jetzt, Over Your Dead Body, beginnt zunächst vielversprechend. Die Hauptfiguren werden ein bisschen anders gezeichnet als im Original, weil im Original waren beide irgendwie so unsympathisch und also du hast ihnen beiden gegönnt, dass sie den jeweils anderen wahrscheinlich umbringen wollen. Hier komplett anders, Jason Segel, deutlich sympathischer, knuffiger, bäriger Typ, unsicher, ob er das überhaupt umsetzen kann, was er davor hat, wirkt einfach wie so ein netter Typ, der einfach mal ein bisschen falsch abgebogen ist. Da ist man schnell auf seiner Seite. Samara Weaving lernt man erst eine Viertelstunde später kennen. Super abweisend, absolute Bitch, nur pissig, fast schon überzeichnet unangenehm. Fand ich super awkward, beide Charaktere so krass gegeneinander aufzustellen und...
Na, auch um klar die Sympathien ja vorneweg schon zu würfeln eigentlich
genau,
ein Stück weit, ne?
Genau. Ich weiß nicht, ob es Absicht war, um genau das zu schaffen. Hat für mich leider gar nicht funktioniert. Und im Gegensatz zum Original kann man einfach beiden überhaupt nicht abkaufen, dass sie in irgendeinem Universum zu einem Ehepaar geworden sind. Es wird immer wieder verkauft mit dem Hochzeitsbild an der Wand, aber da entsteht für mich keinerlei Chemie. Ich kann das null nachvollziehen, dass die beiden im Leben mal irgendwie hätten zusammenkommen können. Also super, super weirde Kombination aus meiner Sicht. Anfangs wirkt der Film ein Stück weit, kann man einfach sagen, amerikanischer, ein bisschen zugänglicher, ein bisschen humorvoller und ich dachte mir so, dann gehe ich davon aus, das ist ein US-Remake, da ist weniger Gewalt, das ist weniger awkward, das ist einfach ein bisschen lustiger gemacht mit so einer leicht schwarzhumorigen, vielleicht so, ja, Gewaltkomponente
also,
hinten draußen.
Ich bin gespannt, weil wir erinnern uns, dem Original haben wir ja sozusagen bescheinigt, dass er das Genre wechselt.
Genau, das war eins der Probleme, das wir hatten und jetzt dachte ich halt, okay, dann wird er hier nochmal neu aufgelegt und da werden sie wahrscheinlich viele Sachen eben US-amerikanischer machen. Aber genau diese Hoffnung oder Erwartung erfüllt sich aus meiner Sicht überhaupt gar nicht. Nach dem ersten Drittel, was so ein bisschen humorvoller den Film vermuten lässt, folgt man exakt der Vorlage. Die Storybeats sind dieselben, die Figurenkonstellationen sind dieselben, die Ereignisse sind dieselben bis zum Schluss und auch das große Ende wird fast 1:1 übernommen. Und damit kehren leider auch viele Schwächen des Originals zurück. Und ich fand in Summe dann relativ schnell schon beim Gucken, wo ich dachte, okay, jetzt, das ist tatsächlich alles das, was ich auch vom Original kenne, haben sie eine super riesige Chance verpasst, weil ich habe mir dann die Frage gestellt, also entweder saßen alle davor und dachten, das ist so geil, da können wir nichts mehr dran feilen, das können wir jetzt
am Original jetzt.
Ja, das können wir eins zu eins übernehmen. Oder sie haben es einfach nicht geschafft, ihre eigene Note da halt mit rein zu kriegen, weil ich hätte mir vorgestellt, dass sie da deutlich nochmal hätten an den Stellschrauben ein bisschen drehen können.
Schade.
Wer das Original jetzt nicht kennt, da muss man natürlich sagen, die könnten vielleicht von den Überraschungsmomenten, von den Story-Twists, von den leichten Genre-Bändern, die da kommen, überrascht werden. Vielleicht auch positiv, weil es vielleicht nicht so auf 100% wie das Original geht, sondern nur so 90-95%. Dazu gehören, ne, der Twist mit den Antagonisten, die zunehmende Gewalt, die stark inszenierten Prügeleien auch gegenüber Frauen und die expliziten Gewalteffekte. Das finde ich für ein US-Remake relativ mutig. Da hat sich John Matacone und sein Team schon was getraut. Das kann man ihnen schon mal zugute halten. Aber ich dachte mir, dann brauche ich eigentlich das US-Remake nicht, weil es übernimmt damit auch genau die gleichen Probleme. Und ich frage mich dann auch, gerade für das US-Kino, wäre es denn die eigentliche Zielgruppe, weil das gerade speziell für das US-Kino dann noch eine super eigenartigere Mischung ist als schon für das skandinavisch-europäische Kino. Mhm. Und das hat man ja, wie gesagt, eben schon mit The Trip, ja.
Hast du denn irgendwas rausbekommen bezüglich, also ob es sich gelohnt hat, Einspielergebnis, oder es sich gerecht hat, weil wenn es jetzt schon auf Prime ist?
Es ist eine Prime-Exclusive-Produktion, das heißt, er kam ja gar nicht ins Kino, deswegen kann man gar nicht wirklich dazu sagen, oder? Also nagel mich nicht fest, ich weiß nicht, ob er ein kurzes Kino-Release hatte, aber war auf jeden Fall von vornherein als Amazon-Produktion.
Okay, ja, das hatte ich jetzt so nicht mehr auf dem Schirm, danke.
Ja, geplant, alles gut. Also wie gesagt, ich glaube, die beste Voraussetzung ist, wenn man das Original nicht kennt, könnte trotzdem sein, dass man die gleiche initiale Meinung dann bildet wie wir damals. Für mich ist es eine verpasste Chance. Ich habe überlegt, was gebe ich ihm, was gebe ich ihm nicht. Wenn ich jetzt sage, ich kenne das Original nicht, dann würde ich sagen, ich muss ihm eigentlich die gleiche Punktzahl geben wie dem Original. Habe ich letzten Endes auch getan. Deswegen gebe ich Over Your Dead Body 3 von 5 Sternen. Einfach der Fairness halber, aber ich glaube, da wäre ein bisschen mehr drin gewesen. International oder im Web, ähnlich wie bei Normal, eine 6,3 bei IMDb, 69% bei den Rotten Tomatoes Kritikern, immer ein bisschen besser noch, 77% fanden den bei den Zuschauerinnen bei dem Popcornmeter gut. Und damit bin ich durch. Rutscht da jetzt wieder ein bisschen hoch oder runter auf deiner Watchlist, oder sagst du, drauf gehabt und mit der Erfahrung vom Original, I don't care.
Genau, ja, nee, also dadurch, dass, ja, nee,
ja, nee, ist ja, eher ja
rausgerutscht,
ja,
nee. Muss ich okay. ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt keinen Bedarf, akut das Original zu sehen. Und wenn du sagst, dass er da das ein Stück weit, also dass jede Menge der Beats noch da sind, dann investiere ich meine Zeit tatsächlich vorerst anders.
Du hast gerade gesagt, das Original nicht zu sehen. Du meinst, das Original nicht nochmal zu sehen?
Genau, das Remake, genau. Auch nicht in Remake-Form, meine
okay.
ich.
Wenn, ah, okay, okay. Ne,
so nah dran ist einfach.
Verstehe.
Genau, ja. Da rede ich lieber mit dir über die Releases, Ronny.
Stark. Da suchen wir uns wieder 3 Picks aus, jeweils.
Na, ich habe vorher noch so einen kleinen Nachklapp, den ich noch nachschieben wollte.
Stimmt, das kommt auch noch dazu.
Eine kurze Review von mir ja war, vor einigen Episoden, nämlich die Milky Subway The Galactic Limited Express Review, die ich mitgebracht habe, kann ich empfehlen. Und da hatte ich gesagt, dass da in ein Langformat, ein Film dieser Webserie in Arbeit ist mit Extended Scenes, ne, um das auf eine volle Laufzeit zu bekommen. Und der ist tatsächlich klammheimlich, hat den sich Netflix Japan unter den Nagel gerissen, was an sich erstmal cool ist, finde ich zumindest, weil du damit die Möglichkeit hast, einfach weltweit ein größeres Publikum, glaube ich, zu erreichen. Und seit 1. Juni, ist die Nummer tatsächlich dann jetzt auch schon auf Netflix. Ich habe es noch nicht geschafft. Ich habe auch den Trailer mir angeguckt. Ich habe auch schon direkt so ein paar Sequenzen erspäht, die auf jeden Fall neu sind, die ich noch nicht kannte. Und freue mich auf jeden Fall drauf, muss ich sagen. Und das ist jetzt auf jeden Fall die beste Gelegenheit, das komplette Werk sozusagen sich reinzuziehen.
Mir wurde es schon angezeigt in der Netflix-App und dachte ich so, das hat doch der Alex gar nicht erzählt und jetzt wird es mir angezeigt. Und dann konnte ich wieder eins und eins zusammenzählen. Du meintest ja, das ist jetzt, wie du es gerade schon angedeutet hast, ein Zusammenschnitt aller Webserienfolgen plus quasi
Episoden, genau.
Plus neues Zusatzmaterial, um das noch zu verdichten und auf eine größere Lauflänge.
Genau, ich hoffe ja auf ein kleines bisschen mehr Worldbuilding. Ich meine sogar, ich hätte auch neue Figuren sogar gesehen. Also es ist jetzt tatsächlich nicht nur so nur so Filler-Content. Ja. Ich glaube, da ist tatsächlich sogar ein bisschen Fleisch dran. Und deswegen bin ich tatsächlich sehr gespannt.
Das heißt aber, wenn ich die Webserie nicht gucke oder den Netflix-Film gucke, brauche ich die Webserie nicht mehr zu schauen.
Korrekt.
Richtig? Okay.
Korrekt. Gut. Genau.
Außer aus vergleichender historischer
Einsatz. Oder weil es so gut war, dass du sagst, ja, das gebe ich mir doch nochmal in komprimierter Form.
Das stimmt allerdings. Was hast du denn sonst noch mitgebracht? Ich glaube, du hast hier noch drei Sachen markiert auf der Liste für die nächsten zwei Wochen, die rauskommen.
Korrekt.
Die vor meinen Picks kommen.
Genau, ich habe am 24.06. Auch auf Netflix, bleiben wir mal da, noch In the Hand of Dante markiert. Da hatten wir in der letzten Episode den Trailer.
Mhm. Und wussten nicht, was wir da richtig gesehen haben, ne?
Genau, aber schon aufgrund des Casts, sage ich mal, bin ich sehr interessiert, auch wenn die Kritiken, ja, die Vorabkritiken, ich sag mal, durchwachsen sind.
Mhm.
Ich sehe einige der Leute einfach sehr, sehr gerne und würde mir gerne ein genaueres Bild machen, was das jetzt zum Geier eigentlich sein soll.
Finde ich gut. Ich würde dich da gerne auch nach vorne schicken, bei aktuell 4,5 bei IMDb, das ist schon ich weiß nicht,
aber
was
er ist ja noch gar, also genau, 24.06. ne?
Ja, genau.
Warten wir mal ab.
Ja, erstmal die Füße stillhalten, aber go for it, Alex, go for it. Was hast du noch dabei?
Genau, und dann habe ich am 25.06. die Kinoauswertung von Obsession, du sollst mich lieben. Das ist ein Curry Barker-Film, auch noch blutjung, ich weiß gar nicht, wie alt der ist, 24 oder so, 26, irgendwie so in dem Dreh.
Ähnlich wie letztens mit Backrooms, ne? Auch so ein
YouTuber-Kurzfilmer,
der jetzt seinen ersten Kinofilm präsentiert.
Ich glaube ja, genau. Und der geht ordentlich viral bezüglich vielleicht die unangenehmste, gruseligste, abgewichsteste Sache dieses Jahr im Kino. Und das hat mich schon ordentlich gebockt, muss ich sagen.
Er fand auch den Trailer sehr stark, ja.
Genau, der Trailer war auch richtig cool schon. Hatten wir gar nicht mehr dabei, glaube ich.
Nee.
Und da bin ich sehr interessiert dran, muss ich sagen.
Ja, finde ich gut. Also d'accord, habe ich gar nichts groß zu ergänzen.
Genau, und am gleichen Tag tatsächlich Supergirl von Craig Gillespie. Das ist sozusagen jetzt nach Superman die zweite Kinofilm-Auswertung nach dem, ich sag mal, Reboot des DC-Universe unter James Gunns Hand. Ich persönlich fand die Trailer alle relativ cool, muss ich sagen. Ich weiß aber auch, was sie als erzählerische Vorlage hatten, des Comics, so grob, was den groben roten Faden betrifft. Da werden sie sicherlich divergieren hier und da. Ja. Und der hat mir richtig gut gefallen. Ich finde, dass die Millie Alcock ein cooles Cast ist. Ich weiß nicht tatsächlich, ob ich es ins Kino schaffe, weil ja auch die Odyssey demnächst noch ansteht. Da muss ich mich seelisch, moralisch und vom Sitzfleisch her noch drauf vorbereiten. aber es sah cool aus, würde ich eine Chance geben. Supergirl, deswegen habe ich das noch mitgebracht.
Finde ich gut. Am gleichen Tag kommt mein erster Pick und zwar Resurrection. Ein chinesischer Film von Bi Gan. Der hat schon so ein paar Artsy-Projekte vorher gemacht und jetzt wird Resurrection, also mit unglaublich vielen Trailer-Tafeln, ja im Trailer schon überschüttet und lief auf einigen Festivals und wird so als experimentelles, bildgewaltiges Meisterwerk gefeiert, das quasi das menschliche Sein hinterfragt und visualisiert. Ich hoffe, ich habe das jetzt gut genug eingefangen im Sinne des Regisseurs. Also klang super stark, sah auch super abgefahren aus, habe ich mir mal markiert, weil wenn er irgendwo reinplumpsen sollte, Kino bin ich mir nicht ganz sicher, dann würde ich mir den mal geben und mal mitbringen. Könnte aber auch super harter Tobak sein, super sperrig, I don't know.
Ich befürchte, es ist Letzteres, also schöne Bilder, aber sperrig. Von daher würde ich dir da den Vortritt lassen.
Ja, das ist fair. Was, glaube ich, ein bisschen eingängiger ist, ist Tuner. Der kommt am 2.7. in die Kinos, in Deutschland dann die Piano Tuner. Und da spielt Leo Woodall die Hauptrolle und Dustin Hoffman als Nebenrolle mal wieder zu sehen. Mhm. Fand ich sehr interessant, sah sehr stark aus vom Trailer. Da geht es nämlich um einen Hörgeschädigten, der plötzlich seine Behinderung, sage ich mal, dafür einzusetzen weiß, Tresore zu knacken und dann damit aber in Gefilde rutscht und sein komplettes Leben aus der Bahn wirft. Fand ich gut, fand ich stark. Sah ein bisschen aus wie Baby Driver, nur sehr, sehr ernst. würde ich mal eine Chance geben. Tuner ab 2.7. und am gleichen Tag 23.000 Leben. Ein deutscher Film mit Louis Hoffmann von Dark, unter anderem Frederik Lau auch dabei. Geht es um eine junge Gruppe, die ein Schiff ins Leben ruft, also eine Schiffsrettungsorganisation, um Flüchtlinge auf offener See zu retten. Sah ein bisschen typisch deutsch aus, trotzdem wichtiges Thema, relativ charmant. 2.7. Kino, ich glaube 2 Wochen später am 18. Nisch oder sowas dann auf Netflix zu sehen.
Wenn du mal wieder Kopfschütteln möchtest, mindestens der deutsche offizielle Netflix-Kanal, der den Trailer gepostet hat, hat nicht die Kommentare deaktiviert.
Heißt?
Gönn dir.
Vielleicht auch nicht. Danke. Danke für die Info.
Besser nicht. Ich habe es nämlich gemacht, unmittelbar nachdem der Trailer gekommen ist. Aber da gab es erst so 20, 30 Kommentare. Das war schon direkt wieder eine Creme de la Creme.
Okay. Des Schmutzes.
Yep.
Okay. Wir sind heute so positiv in die Folge gestartet. Lass uns auf dieser Welle noch weiter reiten. Auch wenn wir ein paar News dabei haben, die so, da muss noch ein paar Komplimente bringen. Aber lass uns mal einfach zu den News droppen. Und da steht hier Masters of the Universe. Als erster Beitrag. Willst du quasi damit anfangen? So, oder sollen wir ihn gemeinsam zu Grabe tragen?
Ja, ich habe es gerade eben schon geschaut. Wir stehen jetzt mittlerweile bei knapp 88 Millionen weltweites Einspielergebnis und da sind wir halt schon beim Thema. Ist deutlich hinter den, glaube ich, den Erwartungen zurückgeblieben.
Mhm.
Leider. Also darf man, glaube ich, offiziell von einem Flop sprechen.
Man muss dazu sagen, Masters of the Universe hat 170 Millionen Dollar gekostet.
Mindestens, also schon plus sicherlich noch ein bisschen Marketing.
Mhm.
So, von daher gehe ich mal davon aus, dass sie da so sich 250, 300 Millionen in die Nesseln setzen, befürchte ich.
Das ist schon hart.
Und das ist halt immer das Risiko. Ich frage mich ja tatsächlich, muss es so krass werden, so groß, so teuer? Ja? Ist man echt ausgegangen davon, dass das so ein Milliardenstreifen wird? Ich frage mich da, bin unsicher.
Für mich gefühlt auch eine Wette auf ein Pferd oder auf das einzige Pferd. Und ich habe fast die Befürchtung, dass die größte Stärke, weil die Kritiken sind ja gut.
Es soll ja actually ein guter Film sein.
Dass die größte Stärke dieses Films die größte Schwäche ist, nämlich dass es einfach ein guter He-Man-Film ist. Und da ist natürlich zu Recht die Frage, was ist die Zielgruppe und kriegst du, wenn es wirklich treu den 80er Jahren Zeichentrick, Kanon und Ästhetiken folgt, kriegst du da eine Gen Z abgeholt damit? Oder nee,
glaube ich eben nicht. Und ich glaube, das ist genau das Problem, Ronny, wie du gesagt hast. Ne? Ich glaube, es ist einfach, du hast keine Zielgruppe so 100% erreicht mit dem, zumindest mit dem Marketing, das betrieben wurde.
Ja, und die Trailer waren ja auch nicht so gut, muss man sagen. Davon haben sich dann vielleicht die Hardcore-Fans auch nicht so mega abgeholt gefühlt.
Genau, ich glaube, das ist das Problem. Ich würde ihn sehr, sehr gerne noch jetzt danach holen tatsächlich, aber da ist es ja dann tatsächlich schon zu spät. Und wenn das, ich sag mal, hier geht es ja direkt um das Franchise, das da drumherum geplant war, das ist dann damit direkt wieder vom Tisch.
Ja.
Sind wir mal ehrlich.
Ja, wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich ist es so. Was nicht vom Tisch ist oder halb vom Tisch, jetzt wird der Tisch gedeckt und jetzt wird alles ausgebreitet. Ich komme nicht mit Metaphern heute klar, ist auch egal. Wir haben nochmal das Update mitgebracht, was in den Nachrichten auch generell war. Paramount übernimmt jetzt offiziell Warner. Wir hatten ja schon mehrmals in den letzten Episoden, in dem letzten halben Jahr drüber gesprochen. Es war ein Hin und Her. Netflix hat geboten, durfte nicht mit Trumps Einmischung. War dann ein großer Schubidu und jetzt übernimmt das kleine Paramount mit einem Marktwert von, ich weiß es schon nicht mehr, ich krieg's nicht zusammen, sehr wenig Geld, einen Konzern für weitaus mehr Geld, als das Unternehmen selbst wert ist. Und das Medienecho ließ nicht lange auf sich warten. Wir haben Petitionen, Aufstände, viele sprechen von Einschränkung der Meinungsfreiheit, verzerrtes Marktgefüge, schlechtere Arbeitsbedingungen in der Filmbranche durch einen kleineren eben Markt. Und am Ende, ich weiß nicht, ob du die Frage auch schon mal gestellt hast oder ob wir sie nochmal letztens auch in den Ring geworfen hatten, bedeutet das jetzt vielleicht hohe Ausgaben? Ist vielleicht Netflix doch nochmal irgendwann ein Gewinner, weil sie sagen, oh, jetzt steht vielleicht Warner doch irgendwann nochmal zum Verkauf oder wird es schlecht geführt und man profitiert indirekt vielleicht?
Du, möglich. Ich befürchte, dass tatsächlich viele da unterm Strich verlieren mit diesem Deal. Sowohl die Leute hinter den Kulissen als auch der Endnutzer. Das ist meine persönliche Meinung.
Mhm.
Und es ist an Ihnen, mich vom Gegenteil zu überzeugen dann in den nächsten paar Jahren.
Ja, das ist ja auch nochmal das Krasse. Also wir reden jetzt von Jahren,
ja.
Um zu sagen, bringt gute Produktion.
Weil sind wir mal ehrlich, die letzten Jahre hat sich weder Paramount und schon gar nicht Warner sonderlich mit Ruhm bekleckert, muss man ja leider sagen.
Ja, es war ja nicht alles schlecht, ne?
Nee, das sage ich auch nicht, aber sie waren schon im Medienecho eher am falschen Ende unterwegs.
Ja.
Einmal zu oft. Ja.
Was ich gerade noch sagen wollte, ist natürlich traurig. Was heißt traurig? Oder spannend? Oder ich weiß es nicht. Man muss natürlich jetzt Monate, Jahre warten, um zu gucken, ob sich, also wie sich das jetzt am Markt widerspiegelt mit den Produktionen und eben vor allem mit Film und Fernsehen und nicht durch irgendwelche politische Intrigen oder weil ein großes TV-Sendernetzwerk dazugehört mit eben genau diesen Dingen, Einschränkung der Meinungsfreiheit in den USA. Also
ich befürchte aber, es wird halt auch dafür instrumentalisiert werden, leider.
Es ist ein heißes Eisen, ja.
Ja, und da wird sicherlich genug Leute drauf geben, die da ein kleines bisschen genauer hinschauen werden.
Mhm. Naja.
Für uns.
Ja, mhm. Hoffe ich auch. Und wenn es nochmal irgendwo hochkocht an der Stelle, bringen wir es bestimmt.
Da bin ich sicher, dass wir es mitbringen und drüber sprechen, weil ich glaube, wir finden das beide hochgradig interessant.
Ja.
Genau. Genauso hochgradig interessant wie diese exquisite Auswahl an Trailern, die wir dabei haben heute. Willst du denn direkt?
Ja, schmeiß mich mal direkt ins kalte Wasser.
Ich schmeiß dich mal in die Untiefen.
Und zwar steht als erstes hier auf der Liste Whalefall. Ist ein Begriff, den habe ich in den letzten Wochen dank Timmy bzw. Hope schon öfter gehört. Jetzt hier nochmal im Englischen. Ja, du, never forget.
R.I.P.
Ja, es ist einfach tragisch. Da werden wieder Wunden aufgerissen. Und zwar Whalefall, da geht's, sure. was der Name tatsächlich sagt, um einen Wal, beziehungsweise vielmehr um einen Taucher, der in einem Wal landet. Surprise, surprise. Weil das nimmt uns der Trailer auch schon vorweg. Denn das war ein interessanter Ansatz. Kurz zu skizzieren, wer die Figuren sind, nur um uns dann eigentlich eine grundlegende Schlüsselszene direkt im Trailer
war uncut? Ich glaube, da fehlten Segmente, ne? Aber nichtsdestotrotz war es in diesem Trailer so gut schon zusammenmontiert, dass es so ja borderline was von einem Kurzfilm hatte von der Pace.
Ja, definitiv.
Das war schon so intensiv für mich. Also da hat es mich ja wirklich schon in den Sitz gedrückt, nur von dieser Trailer-Sequenz. Von daher, ja, wie du sagst, kein Trailer im herkömmlichen Sinne, aber super sold.
Fand ich auch.
Wo ich mich frage, was soll da noch passieren eigentlich? Und dann nochmal, ich habe auch nachrecherchiert, rauszubekommen, okay, das basiert ja auf einem Buch.
Ist vom Trailer ein super cooler Ansatz, hat mich auch direkt gehuckt, aber verrät ja noch gar nicht, was wahrscheinlich die Haupthandlung vom Film sein wird. Wie du wahrscheinlich jetzt auch recherchiert hast.
Das ist die Frage.
Ja. Denn es basiert ja auf einem Buch, richtig? Von, jetzt muss ich gerade nochmal überlegen, von Daniel Kraus, der hat unter anderem Shape of Water auch mit umgesetzt, vom Guillermo del Toro. Und da geht es um einen Taucher eben, der von einem Wal, ja, gefressen wird und sich dann eigentlich hauptsächlich in diesem Buch da, in diesem Wal, der da überleben und sich befreien muss, weil nur noch sein Sauerstoff für eine Stunde reicht. Und jetzt im Trailer haben wir sogar gesehen, der muss sogar noch mit so einem Tintenfisch beziehungsweise Kraken da rumprügeln. Also, wild, erinnert ein bisschen so an klassische Seefahrer wird von Wal gefressen Geschichten.
Pinocchio auch, lässt grüßen.
Ja, genau, stimmt, auch das, ja. Aber sah cool aus, bin ich auch dabei.
Sah super aufwendig aus und klaustrophobisch ist noch das, was am ehesten trifft.
Ja, auch gut.
Wir kriegen tatsächlich auch eine deutsche Kinoauswertung, die steht sogar schon 15. Oktober. Mhm. Sehr, sehr cool.
Austin Abrams, der auch in Resident Evil zu sehen ist, spielt die Hauptrolle als Taucher.
Genau, also auch, ich sag mal, ein noch neues und unverbrauchtes Gesicht.
Ja, finde ich auch gut.
Aber hat einige Sachen in der Pipe, wo ich sage, ja, da sehen wir wahrscheinlich die nächsten Jahre einmal öfter und ja, freut mich.
Ja, ist cool, finde ich auch. Was wir auch öfter mal wieder sehen, ist auf Netflix eine Art typischer Netflix-Gruselfilm. Und das ist schon relativ wertend. Und zwar haben wir einen Trailer zu The Last House. Und hättest du mir nicht gesagt, wo der kommt, dann hätte ich gesagt, das sieht nach Netflix aus. Nagel mich nicht fest, aber Look und Stil, auch ein bisschen wie der Trailer gemacht, das dachte ich, ja,
das sieht nach einem vor allem
Netflix-Gruselfilm aus.
Ja, aber sah es für dich nach einem Netflix-Gruselfilm aus? Oder musstest du, so wie ich, nochmal nachschauen, ist es jetzt ein Film oder ist es eine Serie? Was jetzt, das spricht jetzt sowohl für Netflix als auch gegen Netflix, weiß ich nicht. Also
überrasch mich, ich habe nicht nachgeguckt, ich gehe davon aus, dass es ein Film ist.
Es ist ein Film.
Ah, oh, Gott sei Dank.
Was mich, ja, das war auch übrigens meine Reaktion, weil Netflix ist ja nach wie vor jetzt hier so im Modus, direkt nochmal nach der ersten Staffel zu canceln.
Oh, The Burrows hatten wir heute nicht erwähnt.
Wie zum Beispiel The Burrows. Gut, dass ich damit nicht angefangen habe. Und deswegen freue ich mich, wenn es einfach im Zweifel einen Film mal gibt, wo ich weiß, dass der einen Anfang, ein Mittel und ein Ende hat.
Ich fand's gut, hat mich ein bisschen so von der Mut, von der Stimmung an Bird Box erinnert, auch wenn es natürlich ein bisschen was anderes ist. Wir hatten letztens mit Matthias Schweighöfer hier Brick schon einen Film, wo sie auch eingesperrt sind. Das ist ein bisschen hier was anderes. Aber ich fand's interessant. Ich fand auch interessant, Louis Leterrier hat den Film gemacht.
Ja, ja.
Mhm. Der hat eigentlich so Filme gemacht wie Fast and Furious 10 oder The Transporter, also hier mal komplett anderes Genre.
Ja, ich bin halt gespannt, das war, also sie erzählen ja schon relativ viel in dem Trailer, muss man sagen.
Ja, ja, ja.
Vielleicht zu viel, aber andersrum würdest du die Leute vielleicht auch nicht mehr abgeholt kriegen, weil es vom Setup ja so oder so ähnlich, hast du ja gerade schon aufgezählt, wir das schon mal gesehen haben. Die Frage ist, kann er dann darüber hinaus liefern? Sind das die ersten 20 Minuten? Sind es die ersten 60 Minuten?
Ja.
Und was auch immer der Twist ist, rettet der es über die Filmlaufzeit?
Yes, das habe ich mich auch gefragt. Vielleicht ist auch so eine Art Shyamalan zum Schluss, der nochmal irgendwas mindblowing bringt.
Wir müssen nicht ganz so lange warten. Es ist tatsächlich ein klassischer, ich sag mal, Netflix-Sommer-Blockbuster, 7. August.
Mhm, das ist nicht so lange, finde ich auch gut.
Nee.
Ja.
Ja.
Greta Lee, Wagner Moura, sehe ich auch gerne aktuell. Why not? Würde ich mir auf jeden Fall mal einplanen.
Jo, ich habe hier noch was reingeschoben. Tatsächlich, das war so ganz haarscharf, sind wir da dran vorbeigeschlittert mit der Episode, mit der letzten.
Als der Trailer rauskam, meinst du?
Als der Trailer rauskam, genau, von How to Rob a Bank. So, klingt jetzt vom Titel wenig einfallsreich. Das Cast ist aber tatsächlich, also es kann sich sehen lassen, fand ich. Also Nicholas Hoult hier wieder in einer Hauptrolle. Again, wieder ein Bankräuber. Hatten wir ja vor gar nicht so langer Zeit, muss ich sagen, wobei er da, glaube ich, eher
da war er kein angenehmer Geselle.
War ja auch relativ braun unterwegs auch. hier haben wir noch die Anna Sawai dabei, die ich gerne gesehen habe bei der Godzilla-Serie.
Ah, okay.
Auf Apple TV, Zoe Kravitz ist mit dabei und Christian Slater.
Serious Slater und Pete Davidson.
Pete Davidson
fast
auch mit einer scheinbar etwas größeren Rolle sogar.
Maybe.
Maybe. Wie fandest du denn den Trailer erstmal vielleicht von
Oh, wenn du schon so fragst, dann haben wir vielleicht die gleichen Vibes. Ich bin nicht so richtig in das Pacing reingekommen von diesem Trailer. Er ist bunt, er ist knallig, er ist schnell, das will er mir zumindest suggerieren. Aber ich war nicht so hooked. Für mich sah es ein bisschen aus, also es wird mir ja propagiert, das ist ein Film von David Leitch, der hat Bullet Train gemacht und voll geil und Deadpool.
So.
Und irgendwie saß ich davor und dachte so, ja, aber dann hat er nicht den gleichen Trailer-Kollegen von den anderen Filmen mitgebracht, weil irgendwie sieht es für mich super generisch und austauschbar aus.
Da gebe ich dir leider recht, wobei die Story ja auch so ein bisschen, ich meine, es ist ja so ein bisschen Point Break-ish so, aber ein bisschen...
Ich habe vorhin Robin Hood noch reingeworfen.
Ja. Oh ja, Robin Hood mit einem moderneren Anstrich.
Ja.
Jetzt ist es halt eine Hackerin, die vielleicht sich aber tatsächlich mit den Idealen der Bande sozusagen identifizieren kann. Mhm, oder vielleicht steckt noch mehr dahinter. Aber es ist halt leider tatsächlich trotzdem so, dass die Tafeln da ein Stück weit recht haben. Ich bin empfänglich für den David Leitch-Kram. Ich fand ja Bullet Train ultra geil. The Fall Guy war wieder ein bisschen schwächer.
Geil.
Und du darfst halt auch da sowas wie John Wick 1 und halt Deadpool auch nicht vergessen.
Ja, das stimmt schon.
Von daher gebe ich ihm hier den Benefit of a Doubt, auch wenn ich bei dir bin. Das ganze Setup ist einigermaßen generisch. Am Ende lebt das Ganze ja aber davon, dass er ja den großen Wert darauf legt, dass viel handwerklich mit Stuntmen, Oscar für Stuntleute ja jetzt endlich bestätigt auch. Da hat er, glaube ich, zu beigetragen auch.
Mhm.
Und ich glaube, das ist das, worauf man dann hier den Fokus legen sollte. Der wird also vom Plot auf keinen Fall das Rad neu erfinden.
Wahrscheinlich, ja.
Und wenn du mit der Erwartungshaltung reingehst, gehe ich davon aus, dass du mindestens eine gute Zeit hast mit deinen Jungs oder so.
Ja, also ich glaube, da würde ich schon sagen, im Kino, nee, auch mit der Bullet Train Erfahrung.
Mhm. Ja, fair enough.
Irgendwie nicht mein
Die
Ding.
War doch hervorragend.
Ja, ich war eher noch Fall Guy Typ, aber auch da war
alles gut,
so lang.
Ich weiß,
ja, ja, genau. Also müssen wir nicht nochmal rauskramen. Deswegen würde ich dir da auch gerne den Vortritt lassen.
Kein Problem. Hast du denn damals The Social Network gesehen in deinen jungen Jahren?
Ich habe den nicht nur gesehen, da habe ich gerade studiert.
Und die gefeiert.
Und das war ein Auftrag bei aus der Vorlesung Medienethik, den doch bitte mal im Kino zu gucken. Habe ich dann gemacht. Ich habe den Film... Also Social Network damals, ich habe den nicht so gefeiert. Ich habe den nicht so gefühlt.
Ich möchte nur einmal erinnern, sorry, ich unterbreche, 8 schlanke Oscar-Nominierungen, von denen er 3 gewonnen hat.
Ja, das
no
ist
pressure.
Ich gebe auch zu, ich gucke ihn mir nochmal, ich gucke ihn mir bei Gelegenheit nochmal an. Bestimmt auch in Vorbereitung auf The Social Reckoning, den wir jetzt damit eingeführt haben.
So, David Fincher übrigens, ne? Auch no big deal.
Jetzt hör da mal auf, wir sind doch jetzt beim nächsten Film.
Ja,
also,
sorry.
The Social Reckoning. Das ist, so wie es gehandhabt wird, die offizielle Fortsetzung von The Social Network von 2010. Mhm. Also eine Fortführung der Porträtierung von Mark Zuckerberg und seinem Facebook-Konzern, muss man ja eigentlich sagen. Interessant ist, Aaron Sorkin, der das Drehbuch von The Social Network geschrieben hat, hat jetzt auch das Drehbuch für diesen Teil geschrieben.
Und sich selber in den Regiestuhl gesetzt.
Und ist jetzt auch in den Regiestuhl gerutscht. Also kein David Fincher mehr. Ist es gut oder schlecht? Was meinst du? Wie hat dir der Trailer gefallen?
Schwierig. Der Trailer an sich ist erstmal ganz, ganz gut gemacht. Ist halt sehr reduziert. Das wirkt halt sehr, es geht ja um so, ich sag mal, eine Whistleblower-Story.
Ja.
Genau so präsentiert er sich. So ein bisschen Drei Tage des Condor, Oldschool, Geheimagentenkram.
Ja.
Ja, so ist es so, ne, es ist ja, es wirkt alles sehr reduziert, ne? So ein bisschen. Und so ein bisschen von den Kameraeinstellungen vielleicht auch hier und da so ein bisschen voyeuristisch.
Okay.
Dann da, also wenn ihr die Sequenzen mit Jeremy Allen White von The Bear jetzt auch überall zu sehen gefühlt und die Mikey Madison. Ja, aber natürlich spricht die ganze Welt über Jeremy Strong und seine Performance.
Der hier Mark Zuckerberg spielen darf.
Ja, ja.
Was sagst du?
Ja, kommt nicht so gut weg, der Herr, ne? Der Herr Zuckerberg. Schon im Trailer nicht. Ist relativ deutlich, wohin sozusagen, also wie da der Finger in die Wunde gelegt wird. So würde ich es mal formulieren.
Ich weiß nicht, ob ich hundertprozentiger Fan bin von der Casting-Entscheidung. Jeremy Strong, Mark Zuckerberg, I don't know. Aber ich finde es interessant. Für mich hat's, hier ist auch nicht so richtig der Funke übergesprungen. Glaube aber, dass Aaron Sorkin hier was draus machen kann. Es ist jetzt erst sein vierter Film als Regisseur. Aber wenn ich überlege, der hat 2020 The Trial of the Chicago 7 für Netflix gemacht. Der steht, glaube ich, noch bei einer 7,7. Starker Film. Ich fand ihn damals super unterhaltsam. Eigentlich genau das Gleiche. Super fokussiertes Gerichtsdrama, Justizdrama. Und ähnliche Richtung jetzt hier bei der Social Reckoning. Also ich könnte mir vorstellen, dass da eine Hand am Werk ist, die das spannend und unterhaltsam im guten Sinne umsetzen
Die Frage
kann.
Ist halt, was die Handlung schlussendlich dann wirklich ist. Ja, also über diese gesamten 2 Stunden meine ich, was konkreter jetzt der Spannungsbogen ist. Und wie wertend der Film vorgeht, so würde ich es mal formulieren vielleicht. Oder auch nicht.
Ja.
Und ob man das schafft überhaupt.
Ne,
also jemanden vielleicht zum mal selber nachdenken anzuregen.
Gut möglich, ja. Vielleicht kommt Mark Zuckerberg als Person nicht so gut weit weg, aber vielleicht noch in dem Rahmen, dass man sagt, das ist einfach eine Charakterzeichnung, so wie er auftritt. Und der ganze Schmuddel hinten dran, der wird aber halt gnadenlos aufgezeigt, aber vielleicht nicht mit der Person an sich direkt verknüpft, sondern vielleicht ist es einfach, weißt du?
Aber hat die Welt jetzt darauf gewartet, da eine Fortsetzung zu bekommen?
Das ist eine sehr gute Frage, wenn du mich persönlich fragst. Ich habe nicht darauf gewartet, weil ich, wie gesagt, von dem in Anführungszeichen ersten Film jetzt nicht so mega angetan war. Aber alles andere wird, glaube ich, die Zeit zeigen, Alex. Spätestens, wenn wir uns das Box Office nochmal angucken.
Genau, und wir müssen tatsächlich auch noch ein kleines bisschen warten. Ich gehe davon aus, dass wir mindestens noch 2 weitere Trailer bekommen vorneweg.
Mindestens
Denn am 8. Oktober geht es los. Und ich glaube, haben wir das für How to Rob a Bank unterschlagen? Da ist es der 3. September.
Da ist ein Monat früher, ja. Aber immer noch eine Woche vorher vor Whalefall.
Das ist richtig.
Da sind jetzt alle ausgestiegen, glaube ich.
Das glaube ich auch. Aber wir müssen ja eh im September, also wir müssen ja eh einen großen Bogen um den Oktober machen. Erscheinungstermin von GTA 6.
Das stimmt.
Da passiert relativ wenig, glaube ich.
Haben wir das auch nochmal nerdy reingeschmissen. Hast du deine Vorbestellung schon für nächste Woche irgendwie? Hast du dein Computer-Setup, dass du F5 drücken kannst und die Online-Händler abgrasen kannst?
Davon kannst du leider ausgehen.
Sehr gut. Okay, bin gespannt.
Ich auch.
Ja, und damit sind wir da mit diesem schönen Schluss, wie nennt man es? Mit dieser Schlussabschweifung sind wir auch am Ende der Folge, Alex.
Genau. Aber es war ja angemessen nerdig.
Finde ich auch. Und damit sage ich nochmal für alle, denen das nicht zu nötig genug war oder die mehr davon haben wollen, tretet gerne mit uns in Kontakt, zum Beispiel auf Instagram oder auf allen anderen Plattformen, wenn wir denn da sind. Probiert es mal rauszufinden. Ihr findet uns unter unserem Tag
Insert Podcast.
Das war sehr schön formuliert und benutzt gerne auch den gleichnamigen Hashtag.
Insert Podcast.
Das ist, wie gesagt, einfach. Kann sich jeder und jede merken. Gerne auch noch 5 Sterne bei Spotify und iTunes. Dieser, egal bei welcher Plattform ihr seid, immer schön sharen, liken. Wir freuen uns über jede Interaktion.
Absolut. Dem habe ich wenig hinzuzufügen, außer zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und vielen lieben Dank, Ronny. 230 Episoden, ich mache es ja den Bogen rund. Es ist mir ein Fest und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal und sage bye bye.
Ich freue mich auch. Bis dahin. Ciao, ciao.
This conversation can serve no purpose anymore.